In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Roger Botmann, der Textu gegründet hat, was sich spezialisiert hat auf das ordentliche Abführen von Umsatzsteuer, je nachdem in welchen Ländern man verkauft. Das heißt überwiegend für E-Commerce. In dem Moment, wo ich an ein Land, was nicht Deutschland ist, verkaufe, kann ich nicht einfach das Ganze bei mir mit meinem Finanzamt abwickeln, sondern muss Umsatzsteuer in zum Beispiel Spanien oder Portugal abführen. Wie das in der Praxis läuft, was ich da bis jetzt falsch gemacht habe, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Roger Gottmann hier, der Dr. Roger Gottmann. Du hast Textu gegründet oder Textu und wir wollen da heute mal ein bisschen drauf eingehen, wie es dazu gekommen ist und was Textu macht. Kannst du erstmal so ein bisschen durch dein Leben durchführen, wie es dazu kommt, dass du gründen wolltest?
Ja, erstmal moin Luis und vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, wie ist es zur Gründung von Textu gekommen? Dass ich damals direkt nach dem Abitur was gemacht habe, was, glaube ich, maximal weit weg ist vom Thema Unternehmertum. Mhm. Ich bin nämlich Finanzbeamter geworden. und zwar wollte ich studieren und meine Eltern haben gesagt, das kannst du gerne machen, aber bitte bezahl das dann selber. Ne? Wir können dich da nicht unterstützen. Und dann bin ich in der Finanzverwaltung gelandet, wo man so ein duales Studium machen kann und nebenher auch noch bezahlt wird. Das hat mich so ein bisschen damals getriggert. Und bin dann quasi direkt nach dem Studium als Betriebsprüfer eingestiegen. Und zwar im schönen, beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern. Bin dann so durch die Lande gefahren, habe Unternehmen geprüft. Und ja, nach 2 Jahren hat man da eigentlich relativ viel oder fast alles gesehen. Dann bin ich nach Bonn gewechselt, an dieses große Bundeszentralamt für Steuern, nennt sich das und nennt sich auch immer noch so. Quasi so eine Art Datenkrake in der Finanzverwaltung. Und habe dabei gemerkt, so, ja, Finanzbeamter, das ist, glaube ich, nicht der Weg, den du bis in alle Ewigkeit machen wirst und habe dann angefangen, VWL zu studieren in Bonn. Und irgendwann war dann klar, dass ich in dieser Welt irgendwie meine Passion gefunden habe, so der Zahlen und Daten, weil das VWL-Studium in Bonn ist schon sehr quantitativ. Und habe dann, als ich fertig war, in der Tat gesagt, so, das war's jetzt, Beamtenurkunde abgegeben und bin zurück nach Hamburg gegangen. Und wusste aber auch nicht so genau so hundertprozentig, was es denn werden soll. Und habe gedacht, gut, dann setzt noch eine Promotion obendrauf im Finance-Bereich. Da wirst du schon immer sicherlich irgendwie immer glücklich werden. Und habe dann während der Promotion, da ist man ja an der Uni beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat ein relativ, sag ich mal, überschaubares Salär. So, und ich habe dann nebenher noch angefangen, neben der Promotion dann in Hamburg Steuerkanzleien, also deutsche Steuerkanzleien, im Umsatzsteuerrecht zu beraten, weil das war immer das, was ich auf Seiten der Finanzverwaltung gemacht habe, Umsatzsteuerrecht, und mir dadurch zufällig in das Thema E-Commerce gerutscht. Sprich, wir haben dann angefangen, so für große E-Commerce-Unternehmen tolle Gutachten zu schreiben, was für Risiken, sage ich mal, im E-Commerce umsatzsteuerlicher Natur stecken. Da habe ich auch gutes Geld verdient mit. Nur am Ende des Tages haben uns dann die Unternehmen mal gesagt, das ist zwar schön, Herr Gottmann, dass Sie uns jetzt ein 50-seitiges Gutachten geschrieben haben. Jetzt wissen wir, wie man es richtig macht, aber können Sie uns auch helfen, das dann richtig zu machen? Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es mangelt ja nicht an dem Wissen, sondern es mangelt an den Prozessen und der Software. Und ich hatte das Glück, dass ich an dem Lehrstuhl, an dem ich meine Promotion geschrieben habe, 2 gute Freunde und Mitgründer hatte, die deutlich tech-affiner waren als ich. Den habe ich die Idee gepitcht und dann kam eins zum anderen. Das heißt, wir hatten das Glück, eben an der Uni zu sein, und in Deutschland gibt es das sogenannte Exist-Stipendium. Also wer da irgendwie Kontaktpunkte zu hat oder auch noch an der Uni ist und überlegt auszugründen, das ist wirklich eine tolle Sache. Nennt sich Ausgründung aus der Wissenschaft. Da kriegt man ein einjähriges Stipendium, davon noch ein Jahr die Uni-Infrastruktur nutzen, und wir haben dann quasi ja ein Jahr lang an den Prototypen von Textu gebaut. Und was haben wir gebaut und mit welchem Ziel haben wir es gebaut? Wir wollten das Thema Umsatzsteuer im E-Commerce automatisieren und so einfach wie möglich abbilden. Einfach indem wir hingehen und einen Connector gebaut haben zu Amazon, zu Shopify. Dort haben wir uns die Daten rausgezogen, wir haben sie steuerlich bewertet. Also das, was bislang eigentlich Steuerberater, Steuerkanzleien gemacht haben, das haben wir hochautomatisiert gemacht über jede einzelne Transaktion und konnten dann sagen, schau mal her, diese Transaktion, die ist hier in Deutschland steuerpflichtig, da kleben wir 19% deutsche Umsatzsteuer ran. Diese Transaktion, da geht der Verkauf nach Österreich oder in die Niederlande, da packen wir jetzt 20% österreichische Umsatzsteuer ran und wir können diese Umsätze auch gleich in Österreich für dich melden. Also du kriegst alles aus einer Hand, diese ganze Umsatzsteuerlogik, dieses ganze Wissen und die Deklaration hinten raus auch. Und das war so die Entstehungsgeschichte von Textu in a nutshell.
Ich finde es super wild, also dass das in der Praxis so abläuft, also dass es nicht irgendwie einen europäischen Steuersatz gibt und man theoretisch quasi, also so, ich finde, die Markteintrittsbarrieren für kleine Unternehmen sind wahnsinnig hoch durch so eine wilde Struktur, dass man quasi in jedem Land unterschiedliche Steuersätze hat. Ich glaube sogar, man muss in jedem Land theoretisch eine Betriebsstätte eröffnen. Ist das richtig?
Betriebsstätte musst du nicht, aber wenn du grenzüberschreitend deine Produkte verkaufst oder auch digitale Dienstleistungen erbringst, bist du in der Regel immer dort im Ausland in jedem EU-Staat steuerpflichtig. Na, ich sage mal so relativ salopp, damit die Leute es auch greifen können. Wenn ich Produkte verkaufe über meinen Shopify-Shop, bin ich mit jedem Paket, was nach Estland, Litauen, Luxemburg geht, bin ich dort steuerpflichtig, muss mir Gedanken machen, wie führe ich die Umsatzsteuer dort ab. Und wie du schon sagtest, ne, das ist gerade für kleine Unternehmen eine große Markteintrittsbarriere, denn diese Thematik an sich, die ist natürlich hochkomplex. Und ich sage mal so gerne, gerade so große Plattformen wie Amazon, die haben dieses ganze Thema Cross-Border-Logistik super einfach gemacht. Ja, das sind Strukturen, da konnten früher nur große Logistikkonzerne drauf zurückgreifen. Das kann mittlerweile jedes Startup. Problem ist halt nur, dieses Steuerthema ist immer noch so starr und komplex geblieben, wie es halt noch vor 10, 20 Jahren war.
Ich überlege jetzt gerade, lass mal auf Textu quasi danach eingehen und auf die ganze Thematik. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen auf die Geschichte, wo du herkommst. Du hast also erstmal wirklich den ganz klassischen Beamtenweg eigentlich gewählt. Da würde es mich ja interessieren, also du hast dann wirklich, so wie ich mir das vorstelle, ich bin ja jetzt auch selbstständig, bei mir wird es irgendwann mal jemanden geben, der vorbeikommt und sich anguckt, ob ich das alles richtig mache mit der Buchhaltung. War das quasi das, was du gemacht hast?
Das war das, was ich gemacht habe. Ich war Betriebsprüfer, ich bin rausgefahren zu den Unternehmen, die wirklich jeden Tag hart arbeiten, und dann komme ich als Prüfer hin und sage, was, Moment mal, du hast da einen Fehler gemacht, ja, warum beschäftigst du dich nicht viel mehr mit deiner Buchhaltung? Und das war auch nicht wirklich eine intrinsische Motivation für mich irgendwann, das muss man fairerweise sagen, weil ich schon gesehen habe, dass es immer mehr Normen gibt, immer mehr Vorschriften gibt, die Unternehmer ja oftmals gar nicht mehr einhalten können, ne? Weil sie müssen sich entscheiden, treibe ich mein Geschäft voran oder fokussiere ich mich auf das Thema Buchhaltung und Compliance?
Ja, ich merke auch, also so, ich habe da, ich glaube, Schiss ist zu groß, also weil ich habe nichts Verbotenes gemacht, so, aber ich habe da schon ein bisschen Bammel davor. Jetzt zum Beispiel heute, ich habe gerade eine Überweisung bekommen. Ja. Jetzt habe ich 1041 Euro bekommen statt 1042, wie es auf der Rechnung stand. Laufe ich da jetzt hinterher, dass sie jetzt nochmal eine Überweisung rausschickt wegen einem Euro, aber theoretisch, damit quasi die Unterlagen sauber sind, müsste ich ja jetzt sagen, so, ey, da fehlt ein Euro. Ja. Oder ich müsste im Nachhinein die Rechnung nochmal korrigieren, was auch irgendwie, also ich finde, von solche Fälle gibt es ganz viele, wo es, glaube ich, einfach irgendwie stressig ist, wo man, glaube ich, auch mal dazu neigt, dann irgendwie mal ein Auge zuzudrücken. Aber das kann einem natürlich dann später auf die Füße fallen. Was sind so die gängigsten Sachen, wo es Ärger gibt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also das, was du gerade genannt hast, ist ein gutes Beispiel. Ne? Wenn irgendwo auf einem Beleg eine Zahl steht, dann geht der Prüfer in die Kasse, in dein Konto und schaut, Moment mal, hat er denn auch wirklich das Geld vereinnahmt oder vielleicht weniger, gleicht das ab? Also gerade dieses Mapping, ne, zwischen dem, was auf den Belegen steht und dem, was auch tatsächlich eingegangen ist. Weil ich will da meine Ex-Kollegen gar nicht in die Pfanne hauen, aber der latente Gedanke ist schon irgendwo, dass es da immer irgendwo Fehler gibt, ne? Sei es aus Unwissenheit, sei es aus Vorsatz. Aber so geht meine Prüfung grundsätzlich an. Und das ist ein Thema, ne? Also dass irgendwo Gelder nicht wirklich sauber erfasst worden sind. Und das geht im E-Commerce ja teilweise noch deutlich schneller, wenn ich da irgendwie einen Payment-Provider nicht richtig an meine Buchhaltung connected habe, angeschlossen habe. Dann, sag ich mal, geht es nicht mal um die 1, 2 Euro wie bei dir in dem Fall, sondern kann es schon deutlich höheres werden gehen, ja.
Okay, und aber es war quasi so, du warst doch dann auch schon ein bisschen älter, als du dann gesagt hast, okay, ich gebe meinen Beamtenstatus ab und gehe jetzt volles Risiko, mach da jetzt mein Studium. Hattest du da Geld zur Seite gelegt oder gab es da irgendwie eine Förderung für?
Gute Frage. Also ich war da Ende 20 in der Tat. Ich war schon damals ein zweifacher Vater. Ich hatte aber den großen Vorteil, dass ich eine Frau hatte oder immer noch habe, die Steuerberaterin ist und war damals und quasi Familie durchgebracht hat, ne, zum Großteil. Das muss man fairerweise auch sagen. Also ohne meine Frau wird es wahrscheinlich Texto in dieser Form auch gar nicht geben, weil sie hat mir es ermöglicht, auch voll ins Risiko zu gehen. Das muss man eben auch sagen. Denn gerade dieses Thema Unternehmertum, Risiko, das sind ja so zwei Seiten der Medaille. Und das habe ich aus meinem Elternhaus damals überhaupt nicht mitbekommen, ne? Also ich komme aus einem sehr risikoaversen Haushalt. Das heißt, dieser Sprung war für mich auch mental gesehen nochmal ja, doppelt kalt, das Wasser.
Ja, es war ja quasi so das krasseste Extrem, was es so jeweils gibt. Also du bist von Beamtenstatus zu Unternehmertum. Es gibt es auch nicht so oft. Wie hat dein Umfeld insgesamt reagiert in der Zeit? Also weil war ja bestimmt nicht nur deine Frau, sondern auch deine Eltern und so weiter, die sich da Sorgen gemacht haben oder kommentiert haben.
Also meine Eltern und meine Schwiegereltern haben es gar nicht verstanden. Ne? Die haben gesagt, Moment mal, du wirfst hier einen ausgefüllten Lottoschein mit 6 richtigen Zahlen, die wirfst du einfach weg. Ne? Weil ich meine, so Beamtentum ist schon so eine Art Vollkasko-Lebensversicherung. Die haben es nicht verstanden. Ich habe naturgemäß viele Freunde aus der Steuerwelt, auch die waren skeptisch. Ne? Die haben gesagt, Moment mal, Roger, das, was du da vorhast, das versuchen schon seit Jahren Leute, aber Steuerrecht ist komplex. Ne? Und gerade im Steuerrecht gibt es entweder 100%, das ist richtig, und 99,9% ist schon falsch. Dann bist du dir dessen bewusst und nimmst du dir nicht zu viel vor. Also mir ist da schon, sag ich mal, sehr viel Gegenwind entgegengeblasen, auch von guten Freunden, ne, die dann dachten, okay, vielleicht müssen wir den Roger doch ein bisschen warnen und der läuft da vielleicht ins eigene Verderben. Und das war natürlich nicht nur Rückenwind. Also den hatte ich eher weniger, erst als es dann irgendwann anfing zu laufen. Ja.
Aber du warst dir sicher, dass kann funktionieren. Am Anfang hattest du ja noch nicht Textu im Kopf, sondern erstmal, ich studiere jetzt mal. Ich breche jetzt mal aus dieser verbeamteten Rolle und dann erst später kam die Firma.
Genau, also ich habe ungefähr 2 Jahre promoviert und dann kam, sag ich mal, so langsam der Gedanke zur Firma und dann wurde es immer konkreter, aber ja klar, das war so, ne? Das war wie so ein kompletter Lebenswandel und aber ich habe es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es zu keiner Sekunde bereut.
So, und jetzt hast du Textu, da wollen wir jetzt drüber reden. Was ich mich ja frage, ist E-Commerce, ganz klar, da werden physische Güter verschickt. Da gibt es keine Diskussion, ob das steuerpflichtig ist oder nicht. Wie ist das, wenn ich Software verkaufe? Also wenn ich jetzt ein Softwarehersteller bin, irgendwie eine App produziere, wo ich dann oder ein SaaS-Unternehmen führe, wo ich jetzt ein Software-Tooling an, irgendeine HR-Software zum Beispiel, an eine Firma in Spanien verkaufe. Ist das wie bei E-Commerce, dass ich auch dann in Spanien steuerpflichtig bin?
Exakt. Und das ist das Schöne, ne? Also aus meiner Sicht das Schöne an der Umsatzsteuer, die sagt einfach, wann immer du eine Leistung erbringst, vollkommen egal, ob das ein physisches Gut ist oder ob es eine digitale Leistung ist, Software, und du dafür Geld bekommst oder irgendeine andere Gegenleistung bekommst, entsteht Umsatzsteuer, und zwar immer dort, wo das Produkt, wo die Leistung verbraucht wird, also immer im Bestimmungsland. Und das macht das Ganze natürlich auch gewissermaßen komplex, ne? Wie wir ja eingangs schon angerissen haben, gerade für kleine Unternehmen, weil die müssen sich schon Gedanken machen. Ne? Wie führe ich denn meine Umsatzsteuer in Spanien ab? Die kann ich nicht einfach hier an mein Finanzamt schicken. Das kann damit nichts anfangen, sondern das spanische Finanzamt wartet auf das Geld. Ja?
Oje. Das heißt, theoretisch eigentlich, also auch wenn ich eine Webseite baue, muss ich mir Gedanken drüber machen, okay, mein Kunde sitzt nicht in Deutschland, ich muss da jetzt irgendwo irgendwas anmelden.
Exakt. Na, also wenn wir heute mal, also eine Vokabel heute mal definieren, ist es das Bestimmungslandprinzip. Ne? Wann immer ich als Unternehmer Leistung erbringe und meine Abnehmer sitzen irgendwo im Ausland, dann werde ich mir Gedanken machen. Thema Einkommensteuer sparen wir mal aus. Das fällt in der Regel immer dort an, wo ich sitze. Aber beim Thema Umsatzsteuer, die muss ich dort abführen, wo mein Leistungsempfänger, sagt das Umsatzsteuerrecht. Ne? Also das ist der Begriff, mein Käufer, mein Abnehmer sitzt.
Okay. Tatsächlich, also es war gar nicht so weit geplant, aber tatsächlich die Kundin, von der ich gerade gesprochen habe, die einen Euro falsch überwiesen hat, sitzt in Portugal, hat eine Webseite bekommen. Diese Kundin ist ja dann, also das Bestimmungsland ist dann ja auch in dem Fall nicht Deutschland. Das heißt, ich muss jetzt hingehen und in Portugal Umsatzsteuer abführen. Wie läuft das klassischerweise? Also ich melde mich da beim Finanzamt und frage eine Nummer an.
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist so schön im Steuerrecht. Es kommt drauf an. Ne? Ich meine, den Spruch kann man wahrscheinlich nie mehr hören, aber das ist in der Tat so. Wenn wir mal dein Beispiel nehmen, dann kommt es darauf an, ist deine Kundin, ist die Unternehmerin oder nutzt sie das Ganze privat? Wenn sie Unternehmerin ist, ist es das Schöne, weil du hast eine sonstige Leistung erbracht, so nennt man Dienstleistung, und da greift das Reverse-Charge-Verfahren. Das heißt, du musst dich in dem Fall gar nicht in Portugal steuerlich registrieren, sondern deine Kunden, der stellst du nun eine Nettorechnung und die muss die Umsatzsteuer für dich in Portugal abführen. Das ist das Schöne, ne? Das heißt, da bist du dann fein raus aus der Nummer.
Das heißt, ich habe jetzt auf die Rechnung Umsatzsteuer draufgeschrieben, das hätte ich eigentlich gar nicht machen sollen und dürfen.
Das hättest du gar nicht machen sollen und mal so unter uns gesagt, korrigier bitte diese Rechnung, weil sonst musst du die Steuer, die da draufsteht, die musst du uns abführen.
Okay, das ist gut, dass das jetzt gerade gar nicht öffentlich ist. Ich werd die Rechnung natürlich korrigieren, das Geld zurückerstatten. Oh je. Das ist also wirklich gerade totaler Zufall, dass wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Aber das ist ja super. Auch super, dass es so frisch ist. Dann weiß ich, wie das jetzt im Einzelfall funktioniert. Und das kann man aber auch allgemein sagen. Immer wenn es B2B ist, wenn ich quasi an Geschäftskunden sowas macht, muss ich nicht zwingend eine Umsatzsteuer angeben auf der Rechnung und kann quasi bei mir in Deutschland quasi einfach eine Rechnung stellen ohne Umsatzsteuer und sie muss das bei sich abführen.
Exakt. Ne? Also okay. Das Schöne ist, B2B kann man sich merken, grenzüberschreitend, egal ob es eine Lieferung ist, ein physisches Gutes oder eine Dienstleistung, schuldet immer in der Regel der Empfänger, der Käufer die Umsatzsteuer. Das kann man natürlich auf Unternehmensebene machen, da sagt der Gesetzgeber auch, ja, der andere ist ja ein Unternehmer, der muss ja sich mit Steuerthemen auseinandersetzen. Das heißt, da verlagern wir alles auf den Empfänger. Das kann man natürlich im B2C-Bereich nicht machen. Da wird es dann schon wieder komplexer. Ne? Da muss ich als Unternehmer dann im Ausland die Steuer selber abführen.
Okay. Verstanden. Und ich habe ein To-Do für heute Abend, dass ich da mal aufräume. Ich kann ja dann auch in dem Rahmen quasi den falsch überwiesenen Euro korrigieren, wenn ich dann die Rückerstattung mache. Okay, gut. Jetzt ist es ja so, dass das bei mir quasi ein Fall ist, wo es quasi um eine einzelne Rechnung geht. Wenn ich jetzt hunderte von Rechnungen habe, kann ich nachvollziehen, dass man da jetzt nicht jedes Mal sich angucken will, wie ist das denn jetzt hier einzeln gestrickt. Gibt es auch Firmen, die sagen, okay, wir machen nur B2B, das heißt, wir sparen uns den ganzen Aufwand und stellen einfach immer keine Umsatzsteuer, es sei denn, es ist Deutschland. Gibt es vermutlich auch, aber es ist ein spezieller Fall, oder?
Gibt es auch. Und wie du sagst, ist ein spezieller Fall. Ich kenne aber viele Firmen, die sagen, ich verkaufe aufgrund dieser Umsatzsteuerthematik nur innerhalb Deutschlands. Das heißt, die begrenzen aufgrund von komplexen Steuerregelungen, begrenzen die ihren eigenen Absatzmarkt. Und das macht mich, sag ich mal, wütend, traurig, alles zugleich, weil ich sage, na, wir reden über den europäischen Binnenmarkt. Warum gibt es das noch? Warum können wir das nicht einfacher stricken? Ja.
Okay, und eure Software macht das jetzt möglich, dass ich quasi automatisch, also weil was ich mich jetzt gerade frage, ist, wenn ich bin immer eher im Softwareumfeld unterwegs, wenn ich jetzt was anbieten würde, was ich standardisiert verkaufe, würde ich es immer eher B2B verkaufen, würde dann allerdings, glaube ich, Schwierigkeiten haben, immer abfragen zu können, ist es jetzt privat, ist es jetzt geschäftlich, so, man weiß es ja nicht immer. So, es gibt ja unterschiedlichste Fälle, es gibt ja auch Einzelunternehmer, die dann irgendwie vermutlich geschäftlich sind, wo dann aber der Name dann da steht und so weiter. Und das übernehmt ihr, also quasi diese Abfrage, okay, der Bezahlende sitzt in folgendem Land, ist privat, ist geschäftlich, dementsprechend ist folgender Steuersatz fällig. Und dementsprechend überarbeitet ihr die Rechnung oder quasi an welcher Stelle greift ihr dann ein?
Genau, also wir holen uns die Daten, wir sagen immer, oder wir sprechen immer von der Rohdatenquelle, also da, wo die Daten wirklich entstehen, also zum Beispiel direkt in einem Shopify-Store oder direkt auf einem Amazon-Marktplatz, wir holen uns die Daten, wir bewerten sie und zur steuerlichen Bewertung gehört eben auch die Frage, wie du sagtest, ist es Unternehmer, Unternehmerin? Oder ist es eine Endverbraucherin auf der anderen Seite? Das können wir rausfinden. Da gibt es die sogenannte Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wenn der Käufer, der Erwerber diese verwendet, kann man immer rechtssicher davon ausgehen, dass er Unternehmer ist. Verwendet er sie nicht, gilt der Grundsatz Endverbraucher. Also, und dann bewerten wir diese Transaktion und können dann eben auch entscheiden und auch sehen, wo muss dieser Umsatz gemeldet werden und können auch das dann übernehmen bis an die Schwelle des Finanzamtes. Ne? Also das ist das Schöne. Und was wir jetzt in den letzten Jahren, wo wir uns auch noch drauf fokussiert haben, ist zu sagen, na gut, dieses Umsatzsteuerthema ist die eine Seite der Medaille und du als Unternehmer weißt es ja selber, irgendwo muss man dann auch noch die Buchhaltung machen. Das heißt, man muss diese ganzen Transaktionen auch noch regelkonform aufzeichnen, ja, auf Konten und so weiter und so fort, muss einen Jahresabschluss machen. Und darauf fokussieren wir uns gerade. Das heißt, wir können auch diese ganzen Transaktionen dann auch vorkontieren und an den Steuerberater übergeben.
Okay. Und ich binde euch jetzt quasi ein in ein Shopify-System, in ein eBay-System, Zalando, Amazon, Plenty Markets, irgendwie sowas.
Exakt.
Und was jetzt quasi vermutlich einfach gar nicht eure Zielgruppe ist, ist jetzt so jemand wie ich, der vielleicht jetzt eher im Softwareumfeld tätig ist, der dann vielleicht sagt, okay, ich stelle halt Rechnungen, von mir ist auch Dauerrechnung oder sowas mit LexOffice, weil da gibt es einfach zu wenige Rechnungen. Mhm. Also ihr optimiert vor allem auf die Leute, die Produkte verkaufen für, keine Ahnung, bis zu 100 Euro, davon aber richtig viele. Und das dann über irgendein Plattformmodell machen. Ihr habt dann eine Integration und dort findet dann die ganze Magie statt.
Exakt. Also wir haben sowohl Schnittstellen direkt zu den Plattformen, Shopsystemen, also Amazon, Zalando, Shopify, eBay. Wir haben aber auch für sogenannte Multi-Channel-Händler auch direkten Zugang zum ERP-System. Ne? Das heißt, wir können nicht die Daten von dem 100.000. exotischen Marktplatz direkt abgreifen. Die holen wir uns dann über die ERP-Systeme, also so ein Plenty Markets und Central, JTL, wie sie alle heißen, und können da dann die Daten aggregieren. Und wie du sagtest, ne, also der Fokus bei uns liegt wirklich auf dem Online-Handel, also dem Verkauf physischer Güter, und da decken wir das ganze Spektrum ab. Also vom Beginner, der auf Amazon seine Produkte verkauft oder bei Shopify startet, bis hin zu Bayersdorf, da ist wirklich die ganze Bandbreite bei uns abgedeckt.
Hast du nicht Sorge, also es wäre jetzt, wenn ich jetzt eine Plattform wäre, würde ich sagen, na gut, das betrifft ja fast alle meine Händler. Also ich wundere mich auch quasi, warum bietet das Shopify von Hause aus nicht an? Hast du nicht Sorge, dass die irgendwann sagen, okay, das lief jetzt mal eine Zeit lang cool für Textu, jetzt bauen wir das selber?
Also der Gedanke, den Gedanken habe ich das öfter, natürlich frage ich mich, ne? Also warum da nicht noch mehr Wertschöpfung auf Seiten der Plattform? Muss man natürlich sehen, dass gerade die großen Plattformen, Shopify, ne, Kanada, Amazon, Amerika, ganz klar, für die ist Europa, ist das nur so ein kleines Fleckchen. Und was eben noch hinzukommt, ist natürlich auch das Haftungsrisiko dahinter. Das heißt, man lehnt sich ja wirklich weit aus dem Fenster raus, wenn man sagt, ne, wir bieten für alle unsere Händler komplett rechtssicher die steuerliche Bewertung an. Und man sieht es ja selber, wenn man auf Amazon unterwegs ist, da passieren natürlich laufend Fehler, weil das System so hochkomplex ist. Wir haben aber gesagt, wir haben hier ein Team aus Spezialisten, aus Steuerexperten, ja, die haben ihr gesamtes Gehirn ausgequetscht, haben es einmal ins Produktteam gegossen, jetzt mal salopp gesagt, die machen 24/7 nichts anderes. Und insofern haben wir da, glaube ich, schon eine Menge an Erfahrung gesammelt, eine Menge an Wissen gesammelt, was uns unique macht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, man könnte sagen, gut, für so ein Amazon wäre das ein Fingerschnipp, das zu machen. Sie haben es aber bislang noch nicht gemacht. Und wenn sie es machen, setzen sie da häufig auf Kooperationspartner, die dann aber auch wieder so weit weg sind, dass die Produkte, die dort angeboten werden, wie zum Beispiel dieser Amazon-Unterstützungsservice, manchmal funktionieren, manchmal auch nicht. Und bei uns ist es wirklich der absolute Kern des Business. Ja? Also insofern habe ich da, sag ich mal, keinen allzu großen Respekt vor diesem Thema. Und auf der anderen Seite, wie ich ja eingangs gesagt habe, überlegen wir auch ständig, wie erweitern wir die Wertschöpfungskette. Ne? Das heißt, wir verbinden jetzt gerade das Thema Buchhaltung mit dem Thema Umsatzsteuer-Compliance. Dann wird es auch irgendwann um die Frage gehen, ja, wie kann ich denn vielleicht auch Liquiditätsengpässe vorhersagen? Ich meine, wir haben außerdem einen Datenschatz von mittlerweile mehreren Milliarden an Transaktionen. Wir können auch den Händlern zeigen, für bestimmte Produkte, wie ein Deckungsbeitrag-Benchmark aussieht für jegliche Produkte, die wir bei uns in der Datenbank haben. Also da ist, sage ich mal, der Ausbau der Wertschöpfung, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Alles basierend eben auf unseren Compliance-Daten.
Okay, spannend. Und langfristig ist die Überlegung auch quasi zu skalieren auf andere Länder. Im Moment fokussiert ihr euch vermutlich überwiegend auf den deutschen Markt. Ist das auch angedacht, quasi räumlich zu wachsen?
Ja, also unsere Vision ist zu sagen, wir wollen in den nächsten 5 Jahren quasi der Goldstandard sein für Steuern und Buchhaltung und E-Commerce in Europa. Na, das fasst das Ganze, glaube ich, gut und kompakt zusammen. Das, woran wir gerade mit viel Leidenschaft arbeiten. Aktuell ist unser Kernmarkt in der Tat Deutschland, aber Europa besteht eben nicht nur aus Deutschland. Und ich würde mal sagen, wenn das mit dem Wachstum so weitergeht, auch mit der Produktentwicklung, dann werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch das Thema Internationalisierung in Angriff nehmen.
Ist dafür auch gewissermaßen das Funding eingeplant? Ihr habt ja schön Geld eingesammelt. Ich sehe jetzt hier 74 Millionen Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld in 3 Runden. Und auch mit Excel, ich auch sagen, oder ich spreche es bestimmt falsch aus, aber quasi hochkarätige Namen da dabei. Ist quasi das auch für das Thema Wachstum quasi eingeplant?
Ja, definitiv. Also, ja, also natürlich kann man sagen, ja, allein der deutsche Steuermarkt, der ist schon so groß und so komplex, und auch selbst wenn man sich nur auf E-Commerce fokussiert, das sollte doch reichen. Aber ich meine, da sieht man ja, Unternehmen sind mittlerweile nicht mehr nur in einem Staat ansässig. Wir sehen Unternehmen, die sind über ganz Europa verteilt. Und das Schöne ist eben, gerade in unserem Thema, mit diesem Umsatzsteuerthema, das ist eben europaweit oder EU-weit harmonisiert. Mhm. Und das heißt, wir müssen da nicht jedes Mal von vorne anfangen, das Rad neu zu erfinden. Das muss man sicherlich im Bereich Marketing, Markteintritt, sicherlich auf jeden Fall. Aber was die ganze Regulatorik betrifft, und wir verstehen uns ja als Technologie wirklich so an der Schnittstelle zur Regulierung, haben wir eben auch ja ein Feld, was wir uns sicherlich hart erarbeitet haben in den letzten Jahren, was uns aber auch die Möglichkeit gibt, auch dahingehend einfacher in neue Märkte zu gehen.
Ja, und das ist natürlich spannend, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich verkaufe nur für den deutschen Markt, jemand gibt mir die Möglichkeit, unkompliziert, ohne dass ich mich drum kümmern muss, irgendwie, ich integriere das einmal, schalte irgendwie noch ein paar Länder jetzt neuerdings drauf, mache 50% mehr Umsatz, 100% mehr Umsatz oder sowas, da ist, glaube ich, auch die Zahlungsbereitschaft relativ groß. Ich meine, so teuer ist euer Tooling ja jetzt auf den ersten Blick, wirkt es jetzt auf jeden Fall erstmal nicht so teuer. Hier mit einem Freemium-Modell, wo man irgendwie mit 0 Euro schon starten kann und dann irgendwie bis zu 10.000 Euro Umsatz mit 19 Euro theoretisch schon verwaltet bekommt, wenn man jetzt mit irgendwie Standard Shopify oder so arbeitet. Das wirkt jetzt erstmal nicht so, als ob das Leute abschrecken würde, quasi, wenn sie da wirklich ein Problem haben, wenn sie das wirklich brauchen. Fahrt ihr das im Moment auch mehr noch als Marketingausgabe? Also wirklich profitabel könnt ihr damit vermutlich noch nicht sein, oder?
Also spannende Frage. Sind unsere Preise zu billig? Sind sie zu teuer? Je nachdem, wie man spricht, ne, gerade für kleinere Händler zählt natürlich immer jeder Cent. Und da hören wir dann häufig, also ich muss mir doppelt überlegen, ob ich mein Geld in Texto packe, wenn ich mit einer Steuerabteilung von einem Großkonzern rede, die ja mittlerweile auch auf Amazon tätig sind, über Shopify verkaufen, fragen die zweimal nach, Moment mal, das sind jetzt die Monatspreise? Ernsthaft? Kommt da noch eine Null hinten dran oder so? Ja, wo ich auch denke, okay, da haben wir noch Luft nach oben, was das betrifft. Insofern, wir verstehen uns, sage ich mal, sowohl als Enabler, was gerade das Thema Cross-Border betrifft. Das heißt, mit uns kannst du wirklich auch grenzüberschreitend verkaufen. Du kannst deinen Umsatz eben auch hebeln, das ist die eine Seite. Mhm. Und wir kontrollieren eben auch deine Risiken. Und ich meine, das sage ich nicht nur als ehemaliger Betriebsprüfer, aber dieses ganze Steuerthema, da hat man doch mehr latent so ein schlechtes Gewissen. Und wir geben dir die Sicherheit, dass wirklich jede Transaktion sauber steuerlich bewertet ist. Und wenn mal so ein Prüfer kommt, dann kann der wirklich in unser System reingucken. Das ist keine Blackbox, sondern der kann wirklich in jede Transaktion runterzoomen. Und das ist zumindest aus meiner Sicht eigentlich fast unbezahlbar. Ja, also insofern, das zu deiner Frage.
Wie sieht es international aus? Also jetzt war der Fokus bis jetzt überwiegend Europa. Ist das quasi auch denkbar, alle Länder weltweit abzudecken irgendwann?
Also unsere 5-Jahres-Vision ist in der Tat, ja, dieser Goldstandard für Steuernbuchhaltung in Europa zu werden. Das mit Sicherheit schon, weil natürlich hat jeder Markt noch seine Besonderheiten. Und da wollen wir uns auch in den nächsten Jahren nicht übernehmen, sondern wirklich einen großen europäischen Markt nach dem anderen angehen. Das heißt, wenn man sich mal so umguckt, dann kommen da so EU-Staaten wie Italien, Spanien, Großbritannien sicherlich, nicht Großbritannien, sondern Frankreich, sicherlich zuerst in Betracht.
Okay. Aber quasi so als Vision auf in 20 Jahren wäre das theoretisch schon denkbar.
Ja, natürlich. Und ich meine, daran arbeiten wir auch. Ne? Das heißt, wir bauen auch intern an der Plattform, wo dann wirklich auch Steuerrechtler aus allen Herren Ländern dieser Welt ihr Wissen möglichst einfach quasi in Programmzeilen gießen können. Und das ist sicherlich auch das, was dann sicherlich auch mal dazu führt, dass wir auch weltweit tätig sein werden. Und was mir auch besonders Spaß macht, das ist meine intrinsische Motivation. Ne? Also dieses Geheimwissen, ne, aus diesen Händen der Big Four zu reißen und allen zugänglich zu machen.
Ja, aber ist es wirklich Geheimwissen? Also, weil ich würde jetzt sagen, so theoretisch hätte ich ja mal mich schlau machen können, dass in Portugal, also wenn ich einen Kunden in Portugal habe, dass es wohl anders läuft wie ein Kunde in Deutschland. Ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach nur die Fülle an quasi Informationen für die einzelnen unterschiedlichen Länder. Oder gibt es Bereiche, wo du sagst, okay, das ist super schwierig, das rauszufinden. Das ist geheimnisvolle Information, die man auf den ersten Blick nicht hat.
Also es ist kein Rocket Science, ne? Nur die Herausforderung ist halt, du hast halt, oder sagen wir es, fangen wir mal anders an. Bei uns hat so ein durchschnittlicher Händler ungefähr so 1 Million Jahresumsatz. So, das ist so ein Median-Kunde, ne? 50% haben weniger, 50% haben mehr. Und der hat dann in der Regel, hat der pro Monat vielleicht 5.000, 10.000 Transaktionen. So, und na, davon sind vielleicht 100 in Portugal steuerbar, steuerpflichtig, nochmal 298 in Frankreich, dann noch ein Teil in den litauischen Staaten, wie auch immer. Das muss er erstmal überhaupt feststellen, um dann im nächsten Schritt herauszufinden, welche Regulatorik greift da, ne? Welcher Steuersatz kommt da zur Anwendung, gibt es da vielleicht nochmal besondere umsatzsteuerliche Besonderheiten, weil es auch wieder, sag ich mal, auch Wahlrechte im Bereich der Umsatzsteuer gibt, die jeder Mitgliedstaat anders auslegen kann. Und das ist eben die Herausforderung. Und das machen eben wir. Und wenn ich jetzt vielleicht im Monat, ja, vielleicht 5, 6, 7, 8 Rechnungen schreibe, bin ich beide, ne? Dann kann ich das sicherlich auch noch selber noch steuern. Und auf dieser hohen Transaktionsebene wird das dann schon eine große Herausforderung.
Okay. Ah, super, super, super spannend. Ich merke so, ich habe immer nicht so viel Lust auf dieses ganze Buchhaltung, Gebote schreiben, Rechnung schreiben, Steuern und alles. Also gar nicht, weil ich Steuern verkehrt finde, sondern einfach, weil ich es mega kompliziert finde und echt nicht sagen würde, dass ich ein Genie bin und dann das einfach schon viel, einfach viel sein kann. Und ich glaube, man braucht da viel Durchhaltevermögen, um da einfach dran zu bleiben. So und merke auch, also so viele Leute, die eine Firma gründen, verzweifeln einfach an dem Thema. Und dann ist es halt einfach cool, wenn man da eine standardisierte Lösung für hat. Jetzt habe ich von mehreren Kollegen, die quasi so im SaaS-Umfeld sind, schon häufiger Paddel quasi als Konkurrenz von euch gehört. Was unterscheidet euch von Paddel? Paddel ist, glaube ich, mehr so auf den Softwaremarkt abgezielt. Ist das richtig? Und ihr seid eher in der E-Commerce-Ecke?
Genau. Also es gibt mittlerweile viele Lösungen für Digitaldienstleister, also Software as a Service. Also da gibt es halt diverse Anbieter, die sowas abbilden. Wir haben aber, als wir damals dann so 2016 uns eingeschlossen haben, den Prototyp zu bauen, haben wir uns wirklich für den physischen Onlinehandel entschieden. Zum einen, weil der Markt da noch relativ unbeackert war. Es gab so Amazon mit einem großen Kooperationspartner, aber das war es so im Großen und Ganzen. Und ja, auch nochmal deutlich komplexer ist, muss man fairerweise auch sagen. Also der physische Onlinehandel aus steuerlicher Sicht ist um ein Vielfaches komplexer als so die klassische steuerliche Compliance für SaaS-Produkte. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, wir wollten natürlich möglichst auch einen Burggraben um uns bauen, weil wir sind ja auch ein SaaS-Business. Und unser Burggraben ist wirklich so dieses Steuer-Know-how mit dem Produkt-Know-how zu verbinden. Und das ist im physischen Onlinehandel, zumindest aus unserer Sicht, deutlich einfacher gewesen, also einfacher im übertragenen Sinne, als in einem doch kompetitiveren Markt wie dem SaaS-Bereich.
Aber ich könnte eure Software auch für den SaaS-Bereich theoretisch nutzen?
Also aktuell noch nicht. Aber okay. wie ich vorhin gesagt habe, na, wir arbeiten gerade daran, dass gerade auch Steuerexperten ihr Wissen immer einfacher quasi in unsere Produkte gießen können und dann auch selber mal definieren können, was für neue Liefer- oder Leistungsarten oder Transaktionsarten müssen wir dann bei Textu abbilden, damit wir auch irgendwann mal Software as a Service abbilden können oder auch so Themen wie Dropshipments. Das machen wir aktuell auch noch nicht, obwohl das ja ein hochdynamischer, auch stark wachsender, manchmal auch sehr volatiler Markt ist, weil da auch wieder besondere Transaktionsarten anfallen.
Also, weil ich dachte immer, also Dropshipping ist ein Scam, der mal für ein paar Jahre gut funktioniert hat. Aber das ist immer noch was, wo du starkes Wachstum siehst.
Exakt. Und sagen wir es mal so, ne? Also gerade im Bereich Dropshipment, da hat sich mittlerweile auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Das war ja wirklich, wie du sagtest, ne? Früher so Scam und so Glücksrittertum, nenne ich es jetzt mal diplomatischer. Mittlerweile sehen wir aber schon viele nachhaltige Geschäftsmodelle. Das muss man fairerweise auch sagen, ja.
Also Leute, die wirklich da eine Ernsthaftigkeit hinten dran bringen, irgendwie das Sourcing auch ordentlich machen und nicht irgendwie bei Alibaba so das nächstbeste Produkt
random. Ja, oder die sich fragen, mache ich jetzt Dropshipment oder mache ich jetzt Crypto-Day-Trading? Ne? Also das ist so die Entscheidungsraum. Ne?
Ja, irgendwie in der Ecke ist das ein bisschen behaftet, finde ich. Gibt bestimmt auch viele seriöse Anbieter. Aber okay, was sind so deine Lieblingskunden? Also weil du siehst ja bestimmt wahnsinnig viele Unternehmen jetzt jeden Tag. Oder was sind Geschäftsmodelle, die du spannend findest? Also vielleicht das auch ergänzend.
Ich find die Unternehmen vor allem spannend, die auch noch so eine gewisse Leidenschaft für ihre Produkte mitbringen. Mhm. Und da muss ich auch so ein bisschen die Romantik aus dem Bereich E-Commerce rausnehmen. Ich würde mal sagen, 80-90% der Online-Händler oder Online-Händlerinnen, für die ist das Produkt nebensächlich. Da geht es um maximal effiziente Prozesse. Mhm. Und dann läuft mal einen Monat dieses Produkt gut und dann das nächste Monat jenes Produkt gut. Mhm. Es gibt aber viele Händler, die brennen für ihre Produkte, die produzieren die Produkte noch selber. Mhm. Und das finde ich immer wieder spannend. Und da haben wir auch teilweise Kunden, die verkaufen auf Amazon Steaks, ja, so, die sie hier, keine Ahnung, in Schleswig-Holstein auf der Weide hier züchten. Mhm. Und solche Geschichten. Das ist schön, wenn man auch sieht, da steckt auch eine gewisse Leidenschaft für das Produkt dahinter, weil hoffentlich merkt man das bei mir. Ich habe ja auch eine Leidenschaft für mein Produkt. Und insofern ist es schön, wenn man das auch quasi dann bei unseren Kunden sieht.
Ach, spannend. Ja, ich hatte auch, also quasi die Einblicke, die ich bis jetzt bei E-Commerce hatte, war sehr fashionlastig, aber das war ganz viel da wird das Paket noch nicht mal groß aufgemacht oder sowas, sondern das ist halt wirklich, da ist schon eingeplant, eingepreist, dass irgendwie ein Drittel wird weggeschmissen. Ja. Ist halt einfach so. Und es ist einfach nur ein Zahlengame. Also einfach nur, wie sind die Conversions, wie sind die Clickrates, wie konvertiert halt einfach ein Produkt im Store und dann wird es halt nachbestellt und dann wird da quasi ausgebaut und quasi auch schon im allerersten Schritt, in welche Branche geht man rein oder welchem Trend folgt man jetzt gerade, halt super datengetrieben. Aber irgendwie dachte ich, als ich so das erste Mal gedacht hatte, okay, ich gucke mir jetzt mal so ein Fashion-Unternehmen von denen an, dass da so Fashion-Leute halt rumlaufen. Und am Ende war es halt wirklich, also waren es halt Mathematiker und Logistiker. So, ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Okay, cool. Aber quasi Plan für die nächsten Jahre, Europa komplett zu erobern, vermutlich weitere Integrationen zu schaffen. Habt ihr auch drüber nachgedacht, Payment etc., also dieses komplette Abwicklungsthema, Rechnungsstellung, das alles irgendwann auch abzubilden?
Payment nicht, weil ich meine, da gibt es schon große, großartige Companies, die auch, sag ich mal, sehr viel Geld gerichtet haben in den letzten Jahren. Also schau die Molly an, ne? In einer Riesenrunde. Das nicht. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich, aber wir brauchen auch die Zahlungsdaten. Und da sind wir gerade dabei. Wir haben jetzt gerade unsere PayPal-Schnittstelle gelauncht. Jetzt in Q1 24 wird noch unsere Stripe, unsere Klarna-Schnittstelle gelauncht. Das heißt, dass wir auch diese ganzen Payment-Daten auch mit integrieren können, auch mit in die Buchhaltung bringen gerade. Das schon. Und natürlich kann man auch mit diesen Payment-Daten auch aus so einer Compliance-Sicht dann eine ganze Menge machen. Man kann damit dann Liquiditätsanalysen machen, Liquiditätsforecasts machen. Insofern, das ist definitiv der Plan. Was wir auch gerade überlegen ist, weil du das Thema Abrechnung, Faktura, Rechnungsstellung angesprochen hast, das nicht unbedingt selber zu machen, aber zumindest den Händlern zu zeigen. Und insofern ist dein Eingangsbeispiel ist so wunderschön, dann auch zu zeigen, schau mal her, Luis, du hast hier unsere Auswertung und diese Rechnung dort, die du da gestellt hast, die ist steuerlich falsch. Bitte korrigier sie doch, ansonsten kriegst du immer Probleme. Das mit ins Produkt zu bringen, da arbeiten wir gerade dran. Ja? Insofern vielen Dank für diese Steilvorlage, das ist perfekt, auch wenn sie abgesprochen war.
Vor allem, dass das einfach im Podcast passiert. Also wirklich für jeden, der irgendwie potenziell Steuerprüfung machen könnte, ich werde die Rechnung sofort korrigieren und das Geld zurücküberweisen. Ich wusste es nicht. Ja, ich finde es halt schwierig, also was eine Herausforderung, glaube ich, bei euch bestimmt auch immer sein wird, ist, die Leute haben ja keinen Bock da drauf. So, da will sich ja eigentlich niemand mit beschäftigen. Eigentlich will man das halt einmal aufsetzen und dann soll das von alleine laufen. Und ich glaube, das ist quasi eure Herausforderung, aber vermutlich halt auch eure größte Stärke oder größtes Potenzial, dass wenn ihr genau sowas anbietet, wo ich halt einmal eine Integration irgendwie herstelle, dann läuft das von alleine.
Das ist eine große Herausforderung und ich erwarte nicht gerade von den vielen 1.000, 10.000, 100.000 Online-Händlern, dass sie sich mit dem Thema auch jeden Tag beschäftigen. Ne? Das wär viel zu viel verlangt. Sondern unsere Aufgabe ist es, mit ein paar anderen Leuten, die Bock haben, den Händlern den Rücken frei zu halten. Und wer sind diese Leute, die Bock haben? Das sind dann wiederum die Steuerkanzleien. Das heißt, auch wenn die Unternehmen E-Commerce am Ende des Tages den ganzen Spaß bezahlen, muss Textu und muss die Steuerkanzlei möglichst zusammen den Händlern den Rücken frei halten. Und das ist auch eine gewisse Herausforderung für uns, die Steuerkanzlei mit ins Boot zu holen. Denn bei uns ist es so, da zahlt der Händler die Rechnung. Aber in der Regel ist dann die Steuerkanzlei der Anwender, die Anwenderin und sagen wir auch die Produkte, die Prozesse auf die Steuerkanzlei abzustimmen. Das war sicherlich auch ein großer Lernfaktor bei uns über die letzten Jahre.
Okay, spannend. Ja, ich glaube quasi, so es ist eigentlich spannend. Ich hatte den LexOffice-Gründer auch im Podcast. So es gibt großartige Software und dann gibt es im Hintergrund irgendwie. Und man kann aber auch nicht ganz ohne halt einfach noch sehr manuelle Arbeit, die von Steuerberatern einfach gemacht werden muss. Weil theoretisch könnte ich, glaube ich, auch selber einen Jahresabschluss machen, aber also mir ist ja schon zu viel Angebot zu schreiben, eine Rechnung zu stellen und zu kontrollieren, dass da jetzt 1 Euro falsch überwiesen wurde. So das nervt, finde ich total. Und genau, von daher, also ich werde, glaube ich, immer einen Steuerberater haben, aber ich glaube, den Part zu digitalisieren und den Part auch noch irgendwie schön zu machen, das ist vermutlich dann eine große Herausforderung noch in den nächsten Jahren, weil da, glaube ich, einfach sehr, sehr viel sich eingespielt hat. Das aber ja in der Praxis dann doch auch irgendwie, also es tut mir bei Herzen leid, dass jetzt jemand bei mir beim Jahresabschluss Rechnung für Rechnung da jetzt meine Buchungen durchgehen muss und sich angucken muss, was ist denn das jetzt? Also, weil ich stelle mir wirklich, also vielleicht gibt es auch Leute, die das super gerne machen. Also vielleicht entspricht das einfach nicht meinem Naturell, aber ich stelle es mir wirklich, wirklich hart vor, so eine Sisyphus-Arbeit, weil man muss ja trotzdem auch schauen, dass man da irgendwie korrekt arbeitet und präzise bleibt und die Buchungssätze korrekt zugeordnet sind. Naja,
Ja,
okay.
und man muss ja sagen, es ist ja volkswirtschaftlich, und ich bin ja auch Volkswirt, es ist ja totaler Irrsinn, ne? Dass man Leute beschäftigt, die da 80, 90 Euro, 100 Euro die Stunde bekommen,
Voll.
die genau das machen, die könnten auch andere Sachen,
Voll,
da könnten die auch
voll.
viel größeren Nutzen erzielen. Und wenn du mit Steuerkanzleien redest, ist der größter Schmerz gerade, sie finden gerade keinen Nachwuchs, sie kriegen
Ja,
gerade kein Personal, ne? Gerade für diese repetitiven Tätigkeiten, was ich auch total verstehen kann.
Aber es ist halt auch was, wo ich sagen würde, oh, es ist schwierig, sowas an Software abzugeben, weil da halt eigentlich keine Fehler passieren dürfen. Sonst hat dein
Ja,
Steuerberater Ärger. Oder der
und
Unternehmer.
man muss auch sagen, ne, und du hast ja den Christian von LexOffice ja angesprochen, die decken ja die ganze Bandbreite ab, ne, gerade an kleinen und Kleinstunternehmen aus allen Branchen. Und wir haben für uns gesagt, da wagen wir uns erstmal nicht ran, sondern wir decken erstmal ein gewisses Setup ab, wo wir die Prozesse auch ganz klar definieren können. Das ist erstmal E-Commerce, das sind erstmal die bekannten Schnittstellen, die man hat. Und dann wagen wir uns Schritt für Schritt vor, weil ansonsten, wenn du über sämtliche Branchen gleich gehen würdest, und da gab es ja in der Vergangenheit auch viele Beispiele, da beißt du dir die Zähne draus aus, ne? Weil jedes Unternehmen, jede Branche hat ihre Besonderheiten, und das zu automatisieren, zu digitalisieren, das ist echt schon, ja, das ist Rocket Science.
Vielleicht kann uns AI irgendwann
Ja.
retten.
Ja.
Also ich würde es wirklich retten, nur nicht helfen, weil ja, da ist, glaube ich, wirklich viel zu tun. Und ich glaube, AI kann dann auch einfach präziser arbeiten, kann aufpassen, dass einfach bestimmte Fehler nicht passieren, die passieren würden, wenn man es quasi mit standardisierten Regeln irgendwie macht. Genau. Ja, cool. Ich bedanke mich sehr, dass du mir den Arsch gerettet hast, was diese portugiesische Rechnung angeht. Und ich bedanke mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Falls ich irgendwann E-Commerce mache, werde ich auf jeden Fall Textu nutzen. Und genau, ansonsten, genau, Textu wird natürlich verlinkt in den Shownotes und habe ich mich sehr gefreut, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Perfekt. Ich bin sehr erleichtert, dass ich die Folge heute aufgezeichnet habe, damit ich direkt korrigieren kann, was ich für Fehler in den letzten Tagen gemacht habe. Genau, ist ja Gott sei Dank noch nicht zu spät. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne teilen und liken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.